Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
40. Folge. Mein Gott, 40. Folge. 40 Folgen, 12 Folgen noch, dann hätten wir quasi 52 Wochen um. Das wäre ein Jahr. Hättest du es gedacht, dass wir uns ein Jahr aushalten?
Nee, tatsächlich war ich mir nicht mehr sicher, ob wir überhaupt aus der Sommerpause zurückkommen, aber wie man sieht, hat es ja dann doch geklappt und durch den vielen Zuspruch von vielen Seiten, wird das auch weiterhin so bleiben. Die Postkarten sind ja jetzt alle raus, also zumindest meine. Ich weiß nicht, wer du schon geschrieben hast.
Ich bin immer noch bei meinen so auszusuchen. Ne? Also einige haben das ja verstanden, dass es auch eine kleine quasi Verlosung ist. Also wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Postkarten und versuchen die reinzubringen, die es auch geschafft haben, bis zum 6.12. zu schreiben. Es schreiben ja immer noch Leute. Hey, könnt ihr uns auch eine Weihnachtskarte zuschicken? Es tut uns leid. Das ist wirklich abgelaufen jetzt. Ne? Also die.
Das Problem ist wirklich, also mir wurde ja wirklich auch vom Sammy Splint verboten, Werbung zu machen dafür. Das heißt, wir haben es nur einmal, das gebe ich auch zu, nur einmal still und klamm und heimlich gesagt. Und das hat schon gereicht quasi, um unsere Kapazitäten komplett auszuschöpfen. Deshalb Sammy irgendwann sagte, also Luis, und du redest jetzt auch bitte nicht mehr von diesen Karten, ja? so, dass wir da nicht Gefahr laufen quasi, dass wir weniger Karten haben als Personen. Denn man muss sich das ja so vorstellen, wir müssen die natürlich frühzeitig bestellen, die Karten, uns da dann irgendeine Zahl überlegen, wo wir sagen, okay, das könnte dann hinhauen, das haben wir gemacht. Und hoffen, dass dann diese Zahl nicht überschritten wird. Leider wurde sie tatsächlich jetzt nicht krass, aber schon so ein Ticken wurde die überschritten. Hm. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, die in den ersten Wochen da geschrieben haben, jetzt, die haben auf jeden Fall eine, weil ich habe das chronologisch von hinten abgearbeitet, auf viele extra Wünsche eingegangen, wie kannst du das in den Umschlag packen und an den schicken und was es da nicht alles gab, denn wir haben das ja auch wirklich händisch alles geschrieben. Das ist ja der nächste Punkt, das ist ja auch ein unfassbarer Zeitaufwand, also mit Masterarbeit war hier nichts die letzten Tage. Ich saß hier den ganzen Tag und habe da wie so ein Irrer diese Postkarten geschrieben. Ja. Ich hatte 150 Stück.
Und ich kann dir nur sagen, dass unsere Fans mir auch schreiben, auch deine Fans, ja, was du auf die Karten so drauf schreibst. Ich habe hier zum Beispiel eine Karte, da steht drauf, lob den Christian nicht zu sehr, sonst hebt er ab. Was soll das denn heißen? Was schreibst du auf die Karten da drauf, bitte? Ja? Also ich schreibe immer nur liebe und nette Sachen und du biefst hier. Und ich sehe auch noch, das hast du auch noch nach Rostock geschickt, an die 18146. Das ist in Dirko. Ja, also wer auch immer diese Karte bekommen hat. Ja. Ach, da oben steht es ja auch noch, die Peggy. Ja, ich guck mir das nochmal an, also als Beweismittel. Ja, das wird dir sicher.
Du auf die Karten drauf. Ja, geil. Übrigens, meine Lache gerade, die siehst du ja in perfekten, abgeschnittenen Wellen. Da kannst du dich gleich drauf freuen, das sieht echt gut aus. Also es sieht genauso aus, wie es klang gerade. Genau, und man darf ja nicht vergessen, das Ganze kostet ja auch Geld. Waren ja auch einige tatsächlich da aus dem Ausland, Schweden, Schweiz, ganz viel aus der Schweiz, Österreich. Da haben wir echt viele treue HörerInnen. Und das ist dann natürlich ein bisschen teurer vom Versand, aber das konnten wir glücklicherweise alles refinanzieren, da ja jetzt, wie schon angekündigt, immer so ein bisschen Werbung läuft. War das da direkt angelegt. Da reden wir nämlich von Portokosten im dreistelligen Bereich mal so eben. Und
ja, das geht ganz schnell. Also übrigens bei den Tassen auch so. Ich bin ja neu im Versandhandel mit unseren blöden Tassen. Und schick mal was in die Schweiz. Das ist ja nicht EU. Die Schweiz, die wollen ja immer noch neutral bleiben. Und Zoll, da musst du erstmal zwei Seiten Zoll-Sachen ausfüllen. Ne? Da bin ich schon froh, dass sie das bei den Postkarten nicht machen müssen. Ja, was haben sie draufgeschrieben? Wie ist der Warenwert dieser Karte und so weiter? Ja, grausam.
Nee, das ging dann mit Priority oder so. Und zu einer meinte ich, drei in die Schweiz bitte. Und daraufhin hat sie dann irgendwie 60 Cent Marken oder so drauf geklebt. Dann dachte ich mir, ist das jetzt irgendwie neu? Ist jetzt Schweiz günstig irgendwie? Weil doch EU jetzt spontan? Und meint sie, ah, oh nee, sorry, ich habe mich da voll vertan, es ist auch schon so lange jetzt. Und dann hat sie noch schnell ein paar Marken draufgeklebt. Dann wäre das fast nicht durchgekommen, weil die Post nicht in der Lage war. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, wann die Karten ankommen.
Ja, mal gucken, gespannt, wir, werden wann das ja, wir werden das sehen, wir werden das sehen. Also danke auf jeden Fall an alle die, die jetzt uns Response geben, dass die Karten schon schön ankommen und der Rest wird dann auch noch morgen, also Montag oder Dienstag ankommen und dann haben wir das auch geschafft. Und wir müssen ja sagen, und? Wir haben alles handgeschrieben, ne?
Alles handgeschrieben. Ich zumindest, Christian, fing schon am ersten Tag an mit, hat eine Karte geschrieben, dann meinte, Luis, sollen wir das nicht automatisiert machen?
Das stimmt gar nicht.
Aber ich habe das ganz... Einreden. Ganz treu per Hand geschrieben und auch wie gesagt darauf hingewiesen, dass man den Christian hier nicht zu hoch loben soll. Wenn dann irgendwelchen E-Mails stand, was für ein toller DJ doch der Christian ist. Hashtag beste Sixth Party ever. Genau da stand da, ja. Und ich musste diese Karte beantworten. Da dachte ich mir, ja, danke übrigens für das Lob an meine Stelle. aber lob den Christian nicht zu sehr. Themenwechsel. Mir ist aufgefallen tatsächlich, muss ich mal jetzt ein bisschen mit unserer Hörerschaft schimpfen, dass unser Podcast verdächtig wenig geteilt wird, nur noch auf Spotify, auf Instagram. Ja, finde ich wirklich schade, muss ich wirklich sagen. Hab mich immer darüber gefreut. Und
ich weiß gar nicht mehr, was ich posten soll noch, weil ich poste ja nur noch Geteiltes mittlerweile und dachte mir so, Mensch, neben Tassen und sowas könnte jetzt auch mal wieder so ein Instagram-Post über unsere Folge kommen. Ne? Aber ja, drückt auf diesen Teilen-Button auf Spotify oder auf Apple oder wo auch immer. Da gibt es so einen Teilen-Button und da könnt ihr das auf Spotify teilen. Und das ist ja auch immer so ein bisschen Referenz für uns. Klar, ein Screenshot machen ist auch immer ganz nett oder auch mal, wo ihr das hört. Auch ganz witzig eigentlich, wo ihr uns hört. Aber dieses Teilen, das ist eben für die Statistik auch manchmal gar nicht so schlecht. Weil das wird nur aufgenommen. So Screenshots, das merken die sich nicht, diese Programme.
Und ich muss ja sagen, ich habe jetzt letztens Seven vs. Wild gesehen auf YouTube. Mega cooles Format tatsächlich. Und also super gut gemacht, wo ich mir dachte, krass, du brauchst keine privaten Fernsehsender mehr, wenn YouTube in der Lage ist, sowas, also nicht YouTube, sondern natürlich YouTuber, in der Lage sind, sowas auf die Beine zu stellen. Wobei tatsächlich, was mir so ein bisschen auf den Keks ging, war, da läuft wirklich alle 10, 15 Minuten Werbung. Also das ist wirklich die ganze Zeit und schon wieder Werbung. Und so schlimm sind wir ja nun mal nicht. Also
da braucht ihr euch nicht beschweren. Bei dem einmal Werbung, was zwischendurch kommt und am Anfang und am Ende, also da sind wir ja wirklich.
Was wir auch noch Stunde. Selbst übrigens, einer hat gesagt, wir könnten doch Werbung nur noch selber einsprechen. Das fänd sie doch noch toller. Müssen wir sagen, ja, könnte man machen. Ist halt sehr teuer, wenn wir das selber einsprechen. Also so läuft das quasi automatisiert. Müsst ihr euch das vorstellen, das ist einfach nur ein Slot, der ist frei, oder den hat der Christian eingestellt und da läuft dann einfach irgendwas durch, was gerade kommen soll. Das bestimmen wir auch nicht, wir können nur gewisse Oberthemen ausschließen und deshalb wissen wir nicht, was da kommt. Tatsächlich, ich höre es ja selbst und ich höre das ja immer ein Versicherungs-App-Makler-mäßiges immer sehr hoch mit im Kurs ist. Genau, und wenn wir das aber selber einsprechen, wie jetzt zuletzt ja auch, dann hat das einen entsprechend auch höheren Wert. Das ist ungefähr auch so, wie wenn jetzt jemand eine Werbung fertig macht und die einfach nur auf einem Kanal von einem Influencer oder so schalten will, dann ist das nicht so teuer, wie wenn der Influencer aktiv das bewerben muss und quasi davon überzeugt sein muss, dass das gut ist. Das ist dann entsprechend teurer, schafft natürlich aber auch dann die bessere Bindung zur Community. Bevor wir jetzt hier aber wieder zum Wirtschafts- und Finance-Podcast abdriften, hast du noch ein paar...
Es ist so ein bisschen, ich habe dich unterbrochen, das lasse ich auch jetzt so drin, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wollte noch sagen, ihr könnt euch ja mal die Folge nochmal anhören, wie man einen Podcast macht. Ja, haben wir euch noch auch erzählt. Das ist jetzt quasi ein kleines Add-on dazu. Ja, wir haben Zuschauerfragen und es ist ja die 40. Folge, wie wir schon gesagt haben. Und da muss man ja auch mal wieder ein paar Zuschauer mehr reinnehmen. Anrufbeantworter technisch funktioniert irgendwie zurzeit nicht, kommt keines. Aber wir bekommen natürlich ganz viele Nachrichten und der Jonas... Der ist im Schulsanitätsdienst und hat Folgendes geschrieben. Hallo Sammy ist blind, hallo 5-Sprechwunsch, er hat wirklich alles ausgeschrieben. Ich hätte dann nochmal eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Und zwar, wenn ein Patient, Schülerin oder Schüler längere Zeit bewusstlos ist und die Schulsanitäter keinen Puls mehr beim Patienten trotz Wiederbelebungsmaßnahmen bekommen, dürfen dann die Schulsanitäter sagen, dass sie mit der Wiederbelebung aufhören und nicht mehr weitermachen und auf den Rettungsdienst warten, weil sie das Gefühl haben, dass es eh nichts mehr bringt? Oder müssen sie dann trotzdem weitermachen, bis der Rettungswagen da ist? Mit freundlichen Grüßen, Jonas.
Man sieht klassische Probleme im Schulsanitätsdienst bei diesen ganzen Reanimationen. Jetzt bricht sogar schon der Schulsanitätsdienst schon die Reas ab. Ich weiß ja nicht, wie lange die da reanimieren.
Es tut mir wirklich leid, dass wir lachen müssen darüber. Es ist ja eine seriöse Frage, ja. Aber nicht mal wir im Rettungsdienst, ja. Also außer es sind mit dem Leben nicht mehr zu vereinbarende Verletzungen, brechen einfach mal so eine Reha ab, ohne dass der Notarzt da sagt, so Freunde, das geht nicht mehr, ne?
Man muss ja auch,
noch rankommt. Ne?
Genau, man muss ja auch dazu sagen, jetzt auch rein rechtlich dann natürlich, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber die höchste nicht ärztliche Qualifikation hat ja immer noch der Notfallsanitäter. Ich weiß jetzt nicht, was man als Schulsanitätsdienstler für eine Qualifikation hat. Den Rettungsdienst kann man ja eigentlich gar nicht haben, weil man die Praktika auf dem RTW nicht hat. Und das glaube ich auch erst ab 18 ist. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher.
Du hast einen Erste-Hilfe-Kurs? Und lernst ein bisschen erweitert vielleicht noch Blutdruckmessung. Vielleicht lernst du auch mal eine Pulsmessung. Es kommt immer auf den Ausbilder oder die Ausbilderin an. Und natürlich auch das Alter der Schülerinnen. Genau, und aber dementsprechend ist die Kompetenz einfach nicht da. Ne? Es ist einfach Erste Hilfe, Ersthelfer und die brechen eine Wiederbelebung nicht ab. Vor allen Dingen nicht, weil sie keinen Puls mehr bekommen. Also Leute, lasst diese Pulsmessung weg. Für euch zählt, atmet die Person normal oder atmet sie nicht. Und solltet ihr in diese Bredouille kommen und wirklich in der Schule wieder beleben müssen, dann macht ihr das, bis der Rettungswagen da ist.
So 5 SSDler, die da alle so drumrum stehen, einer hält die Infusion und sagt, nee, das ist ja schon den 5. Zyklus, das bringt nichts. Kannst du den RTW abbestellen, macht keinen Sinn, jetzt hier noch weiter zu reanimieren.
Das ist so ein bisschen utopisch, ne? Die stehen jetzt alle da, fachsimpeln und sowas, gucken sich das EKG an, was die Schule sich für 20.000 bis 30.000 Euro besorgt genau. haben, sehen da, dass das Herz einfach nur noch eine Asystolie schiebt und gar nichts mehr, nicht mal auf Adrenalin, was sie übrigens auch gegeben haben und so weiter, nicht mehr reagiert. Ja, das Herz ist entkoppelt und das haben die Schulsanitäter schon festgestellt. Der Rettungswagen kommt rein, die Jungs, die hetzen sich ab, weil sie denken, oh Gott, ein Schüler. Dann sagen die Schulsanitäter, ihr braucht euch gar nicht beeilen, Jungs, wir haben alles versucht. Wir warten jetzt auf den Notarzt, sondern ihr seht das ja selbst. Ja,
ich habe tatsächlich mal, das ist echt eine große Lobby, dieser Schulsanitätsdienst, ohne Witz. Ich habe tatsächlich mal irgendwo einen Kommentar gelesen unter irgendeinem TikTok, wo ein Schulsanitätsdienstler meinte, ja, wir mussten hier letztens für eine RTW die Patienten intubieren, weil die es nicht hingekriegt haben. Also, weiß ich natürlich jetzt auch nicht, wie seriös das ist, aber
es ist so böse, wenn ich so lache, aber tut mir leid, liebe Schülerinnen und Schüler, ja, erstens, nein, also eure Lehrerinnen und Lehrer, die haben die Verantwortung und sind immer noch diejenigen, die die Erste Hilfe ausführen. Ihr dürft nach Jugendschutzgesetz nicht mal Blut eigentlich anfassen. Ihr dürft unterstützen und so weiter. Und das sind wirklich, also Utopien. Da lachen wir herzlich und denken so, ja.
Ja, klar. Aber das versteht man sicher, wenn man dann auch irgendwann mal auf der anderen Seite ist, in Anführungsstrichen. Oder wenn man dann so ein bisschen älter ist und so ein bisschen Abstand halt auch dazu.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie vielleicht, weil sie schon im Katastrophenschutz und im Sanitätsdienst sind und vielleicht schon 16 sind, Intubation vorbereiten gelernt haben, dass sie da mitgemacht haben. Aber das komplett, Jungs, geht mal beiseite, wir intubieren hier.
Genau. So, nee, wir kriegen es einfach nicht hin. Wir brauchen jetzt einen Schulsanitäter. Und dann kommt so aus der Versenkung, aus dem Nebel kommt dann der SSD und regelt das MacGyver-mäßig.
Aber ansonsten finden wir SSDs auf jeden Fall sehr wichtig für die Erste Hilfe und für die Vorbereitung, bis wir kommen.
Das leistet muss er
ihr wirklich
sagen.
Tolle Arbeit. Das muss ich jetzt auch nochmal sagen, bevor es heißt, wir machen uns hier lustig mit Schulsanitätsdienst. Das ist nicht so. Ja, tolle Aktion, macht das weiter. Ich habe letztens auch wieder Erste Hilfe-Maßnahmen kennengelernt von SchulsanitäterInnen, die machen da schon eine tolle Sache. Und viel Vorarbeit für uns auch. Ja, das ist manchmal besser, als wenn wir da in eine Wohnung reinkommen und alles ausquetschen müssen. Also schiebt dieses Projekt weiter voran und dann. Freuen wir uns, wenn die Schulsanitäter dann bald mit intubierten Patienten und EKGs, die schon ausgedruckt sind, dann uns empfangen.
Kriegt bald einen eigenen RTW, der Schulsanitätsdienst steht schon da. Der SSD RTW 1.
Ach schön.
Ansonsten hat tatsächlich noch der Alex geschrieben. Alex ist Arzt und Entrepreneur. hat unsere letzte Folge gelobt und sagte, Thema natürlicher Tod und Lungenembolie. Es kann natürlich sein, dass man, wenn man sich zum Beispiel eine Fraktur zuzieht, infolgedessen eine Thrombose entwickelt und die dann wiederum zur Lungenembolie wird, dass das dann ein nicht natürlicher Tod ist, weil wir damals darüber gesprochen hatten, dass ich einen Einsatz hatte, wo der Notarzt eben nach einer LAE nicht natürlicher Tod oder unklare Todesursache, sagen wir es so, gemacht hat. Und tatsächlich war das aber auch genau der Fall. Also es war jetzt nicht so, dass also der Patient, ob das jetzt aufgrund der Fraktur war, er hat zumindest eine dislozierte Sprunggelenksfraktur, die war aber nur aufgrund dessen, dass er ein krasses Taubheitsgefühl plötzlich im rechten Fuß gespürt hatte und sich auch nicht mehr viel bewegt hat, weil er eine Entzündung in dem Bein hatte, hat sich nicht mehr bewegt, keine Antikoagulation, und dann ist ihm wahrscheinlich da so eine tiefe Beinvenenthrombose hochgewandert. Genau, also danke Alex an der Stelle für den Input. Auch immer cool, wenn man über LinkedIn Feedback zum Podcast bekommt. Das ist ja so ein seriöses Business-Netzwerk. Hebt uns auf eine ganz neue Ebene eigentlich.
Auf jeden Fall. Also wir sollten jetzt mehr auf LinkedIn. Leute, wir gehen von Facebook und Instagram weg. Wir machen jetzt LinkedIn.
Ja. Wir machen jetzt LinkedIn und Xing.
Ja, ganz seriös mit Krawatte und allem drum und dran. Richtig. Sind wir mit dabei. Ja, wir haben auch einen von einer anonymen Person, die also nicht genannt werden möchte, auch noch eine Kritik zu unserer letzten Folge bekommen. Und zwar, dass wir keine Triggerwarnung ausgesprochen haben. Wenn wir über Suizide reden und so weiter. Also mal ganz ehrlich, also ich habe ja auch zurückgeschrieben privat, dass wir natürlich immer mal triggern. Das haben wir auch schon gemacht, gerade wenn es um dramatische Sachen geht, die wirklich sehr plastisch geschildert werden von uns, dann senden wir so eine Warnung aus. Aber wenn wir jetzt an sich über das Wort Suizid oder über Suizide kurz mal reden und die nicht plastisch darstellen, sondern einfach nur ganz fachlich auswerten, weiß ich nicht, wenn ich immer eine Triggerwarnung für all das erzählen würde, was wir im Rettungsdienst so erleben, dann weiß ich, ist die Hälfte auf jeden Fall voller Triggerwarnung. Also wir können das absolut verstehen. Und wenn ihr irgendwie Themen habt, wo ihr sagt, das möchte ich nicht hören, dann schaltet einfach weiter oder scrollt weiter, da haben wir auch kein Problem mit. Und die nächste Folge wird dann wahrscheinlich schöner wieder für euch, wie diese Folge jetzt. Aber wir könnten nicht immer überall an alle denken. Also wir versuchen es schon und das sehr hart, auch in unserer Vorbereitung, aber nicht immer. Wir nehmen es trotzdem wahr. Vielen Dank.
Ansonsten war ich letztes Mal, ich hatte letztes wieder Dienst und war bei einem Einsatz, wo ein Patient, wir kamen eine völlig aufgeregte Großfamilie rein, mittendrin eine Frau, die so leicht somnolent wirkte und die ganze Zeit geohrfeigt wurde und der Kopf hochgehalten wurde, damit sie bloß wach bleibt. Und dann kam raus, nachdem wir dann irgendwie mal uns da mal ein Bild verschafft haben, dass sie lichtempfindlich war und dass sie gerade viel Stress hatte, dass sie einfach gerade eine Migräneattacke hatte. Und ich könnte mir nichts vorstellen, außer wenn ich eine Migräneattacke habe, dass Verwandte, die nicht wissen, was eine Migräne ist, sondern denken, ich kollabiere, wie wild mir Ohrfeigen verteilen, meinen Kopf hoch und runter halten, damit ich bloß nicht einschlafe, Licht auf 1000 Kelvin und schreiende Kinder drumherum. Also absoluter Albtraum, kein Wunder. Also ja. Deshalb, wer mal schon eine Migräne hatte, der kann das, glaube ich, nachvollziehen. Tja, wir waren dann aber auch wieder
bevor
weg.
Bevor ich jetzt die Veranstaltungstechniker auseinanderreißen und sagen, das heißt nicht Kelvin, das sind die Lux-Zahlen. Kelvin ist die Wärme des Lichtes, ja.
Je wärmer, desto greller.
Nicht unbedingt.
Ja, ich habe mich damit mal beschäftigt. Was war nochmal blau? War das jetzt wenig oder viel Kelvin?
Weniger. Kelvin ist weißer, ne? Ja, ist oder ist blauer, in die Richtung.
Genau. Also. Und ich glaube, ab 5000 Kelvin ist tatsächlich, wird im Auge ein Rezeptor aktiviert, der Melatonin-Ausschüttung hemmt. Und deshalb kann man sich bei extrem geißendem Licht oder dem blauen Himmel besser konzentrieren.
Mein Gott, das was für eine Folge. Zuschauerfragen, auch noch Lerninhalte und jetzt, also das ist toll.
Biologisch wirksames Licht, das kommt. Das ist, macht ja halt auch gerade für Leitstellen oder wie gesagt so 24-7-Betriebe macht sowas Sinn.
Ja, haben wir auch in RTWs teilweise auch anderes Licht als nur weißes Licht. Ne, auch da mit besonderer Bedeutung. Ja, eine Sache habe ich noch oder eine Frage beziehungsweise eine Anmerkung von dem lieben Marc, der schreibt, hallo ihr zwei Mega Podcast, danke dafür. Erstmal kurze Vorstellung von mir. Ich bin examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger und gelehrter Rettungssanitäter in Bayern. Deswegen kenne ich fast beide Seiten. Bin erst ein paar Wochen dabei, aber jetzt auf dem aktuellen Stand und deswegen melde ich mich mal. zu unserem Podcast wahrscheinlich. Zu Folge 39. Er kann das Thema Abschied auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Und es kommt ihm aber viel zu kurz in der Ausbildung, Rettungsdienst, sagt er. Gut, er hat jetzt den Rettungssanitäter gemacht. Wir haben ja schon erzählt, dass es im Notsan doch ein bisschen mehr vorkommt. Aber er empfindet das auch im Notsan als zu wenig. Man muss bedenken, dass die Verstorbenen vor allen Dingen nach einer Reha, womöglich Kleidung aufgeschnitten, intubiert und so weiter, dann nackt auf dem Bett und Sofa liegen, bis ein niedergelassener Arzt kommt. Bis dahin sind die Angehörigen mehrmals beim Verstorbenen gewesen. Da kommt meine Pflegeausbildung zum Tragen. Ich verlange dann meistens nach den Maßnahmen ein neues Nachthemd, schneide es hinten auf und ziehe es dem Verstorbenen einfach von vorne an. Das ist immer eine gute Maßnahme, um das Ganze ein bisschen ja, angenehmer zu gestalten. Die NFS und Rettungsassistenten sind jedes Mal überrascht, was man mit solch kleinen Taten ausmachen kann. Diese 5 Minuten sind für den Rettungsdienst entbehrlich und für Angehörige eine große Entlastung, schreibt er erstmal nur. Das ist erstmal sein erster Beitrag. Der zweite, der soll heute auf das Thema gehen. Wenn du jetzt nichts weiter hast, können wir da auch gerne jetzt drüber wechseln, denn es geht natürlich nicht heute nur um Zuschauerfragen und wie viel Kelvin den Louis wach machen, sondern wir wollen heute über Wunschvorstellungen reden und zwar über Wünsche, wie ein Rettungsdienst in unseren Gedanken aussehen kann.
Ja, da bin ich mal gespannt, was der Christian sich da alles überlegt hat.
Ja, ich habe hier schon ein paar Stichpunkte aufgeschrieben.
Ah, ja, okay.
Ich habe auch am Frühstückstisch mit meinen Kollegen mal drüber geredet. Einfach mal, Leute, hört jetzt mal auf mit dem ganzen Geseiere und Gemeckere. Jetzt möchte ich mal von euch hören, wie würdet ihr es denn machen? Was wäre denn für euch so der optimale, genialste Rettungsdienst überhaupt? Außer, dass in dieser riesen Pott Nutella auf dem Tisch steht und so weiter, da, den ihr wieder eintunken könnt. Und da haben sie sich Gedanken gemacht.
Mhm. Ja, und ja, ich bin gespannt. Ja. Ich natürlich auch. Sollen wir das so abarbeiten, dass wir quasi am Punkt, der Notfall passiert, bis Notruf, Annahme und so durchexerzieren, bis dann Rettungswagen kommt?
Das können wir gerne machen. Ich habe das zwar nicht so aufgebaut, aber ich habe auch einfach nur Stichpunkte, Überschriften und dazu immer so ein paar Sachen gemacht. Und ich glaube, das kriege ich noch gerade so hin. Also wollen wir da anfangen, wo fangen wir? Bei Notruf oder bei der Ersten Hilfe oder...
Ich würde sagen, nee, wir fangen einfach ganz vorne an. Es kollabiert einfach einer auf der Straße.
Ja.
Da kann man ja schon das Erste machen. Und das ist ja so, viele Dinge habe ich mir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was Christian gemacht hat, habe ich mir das nicht ausgedacht, sondern das ist Stand der Wissenschaft. Es ist halt einfach nur nicht in Deutschland Stand der Wissenschaft, aber überall woanders sogar schon Usus, die technischen Möglichkeiten existieren. Das heißt, genau, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier davon reden, dass wir uns, keine Ahnung, irgendwie ein Raumschiff wünschen, mit dem der RTW dann demnächst kommt, das ist Utopie, sondern einfach an was für Stellschrauben man durchaus drehen kann oder könnte und jetzt nicht sowas wie, ja, dann bräuchten wir am besten noch jeder Sani seinen eigenen Hubschrauber und dann fliegen wir alle so gemeinsam, das ist jetzt hier nicht Ziel.
Nee. Nein, wir wollen schon über realistische Sachen reden und auch durch unsere Reise, die wir so gemacht haben, haben wir auch schon ein bisschen Einblicke bekommen, wie es anders laufen kann, ne? Und wie es manchmal auch optimal laufen kann. Aber kein Rettungsdienst in Deutschland ist hier perfekt, das hören wir auch immer von euch da draußen und dementsprechend werden wir mal jetzt so ein bisschen kreieren und du hast ja gesagt, wir fangen am Notfallort an. Jemand kollabiert, jemand kippt um und da habe ich einen ganz tollen Instagram-Post gerade bekommen, den ich auch noch geteilt hatte diesen Sonntag und zwar schreibt eine Zeitung jeden Tag eine ganz kleine Spalte immer auf dieselbe Seite, was wann zu tun ist, also welche Nummer wann zu rufen ist und was der Unterschied zwischen kassenärztlicher Notdienst und dem Rettungsdienst ist. Und das macht die Zeitung immer wieder, um die Leute daran zu erinnern und aufzuklären und mitzuwirken. Das ist, glaube ich, schon das Erste, wo man ansetzen kann. Die Bevölkerung ist aufgeklärt. Die wissen ganz genau, also das ist jetzt wirklich der Perfektzustand, die wissen ganz genau, dann rufe ich mir einen Kassenarzt am Wochenende oder gehe zum Hausarzt und dann brauche ich auch wirklich die 112. Ne? Und das wird schon durch den Ersthelfer da vor Ort entschieden, weil die nämlich jetzt perfekt ausgebildet sind und genau wissen, durch Zeitung, durch Medien, weil das immer wieder vorkommt, wie es so zu laufen hat. In der Schule wurde vorher schon Erste Hilfe in jedem Jahr ausgebildet und so, dass die Schülerinnen, wenn sie da rauskommen, auch das quasi eingebläut haben, wie sie in Erste Hilfe agieren müssen. Das wäre so der Perfektzustand, oder?
Also ja, in der Schule anzufangen, finde ich auch sinnvoll. Jetzt Erste Hilfe zum einen, aber auch zum anderen überhaupt mal über das Gesundheitssystem aufzuklären und diese ganzen Sachen, vielleicht auch mal Fallbeispiele durchzusprechen. Wir haben jetzt hier jemanden, der hat das und das, was würdet ihr da empfehlen? Wir haben hier jemanden, der hat das und das, was würdet ihr da empfehlen? Es könnten halt auch so Musterbeispiele sein, die entsprechend das Bundesgesundheitsministerium raus rausgibt, dass sich jetzt nicht der Lehrer mit laienhaften Vorstellungen irgendwie da zurechtbastelt. Sowas fände ich sinnvoll, dass einfach grundsätzlich die Gesellschaft über das System aufgeklärt wird, auch die Kosten, die entstehen. Und dann, da kann ich wieder nur auf Wien verweisen, ein richtig gutes DeFi-Netzwerk, wo wirklich überall auch Schilder stehen. Da steht dann wirklich, in Wien sind so Schilder, DeFi, keine Ahnung, 10 Sekunden in die Richtung. Dass man weiß, okay, man ist jetzt in 10 Sekunden da, kann er schnell einen holen. Sowas. So eine richtig ausgebaute Infrastruktur. Was zum Teil schon kommt tatsächlich, das ist jetzt allerdings dann auch nur relevant bei Reanimation, genauso wie DeFis ja nur bei Reanimation relevant sind. Thema Ersthelfer-Apps beziehungsweise Ersthelfer-Alarmierung. Ich weiß, in Aachen war da ja auch wieder vorne, ganz vorne weg mit der App Core Helper, wo quasi jeder Rettungsdienstler sich registrieren konnte und wo man auch durchaus Einsätze bekommen hat, um eben die die No-Flow-Time da zu verkürzen an der Stelle, beziehungsweise schnellstmöglich eine suffiziente Reanimation zuzuführen. Für den Fall Reanimation auf jeden Fall natürlich optimal. Ansonsten, wenn man jetzt im häuslichen Umfeld irgendwas hat, finde ich, fängt schon damit an mit diesen ganzen Nummern. Also das sehe ich so ein bisschen als Hindernis tatsächlich. Also ich finde, man müsste weg von diesen 112, 110, 19, 3 mal die 2. In Großstädten wie Köln hat jedes Krankentransportunternehmen eine eigene Nummer. Von diesem ganzen Kram, 116, 117. Ich finde, das müsste man zusammenführen.
Ja, eine Leitstelle quasi für alles. Das ist gut. Du hast eine Notrufnummer. Vielleicht trennen wir es noch auf in Polizei und Rettungsdienst. Das wäre vielleicht noch eine Sache, aber warum nicht?
Ja, zumindest finde ich, gibt ja die Wissenschaft eigentlich Abfragebäume her. Die 116, 117 hat ja zum Beispiel riesige Abfragebäume. In Holland gibt es auch riesige Abfragebäume, wo du direkt am Anfang im Prinzip Fragen schon mal beantwortest, also keine Ahnung, wo ist der Notfallort und dann ist die Person ansprechbar, ja. Und das, je mehr du mit Ja beantwortest, desto geringerer in Anführungsstrichen dein Ranking wird und desto klarer dann auch im Baum ist, wohin es dann letztlich geht. Ob das jetzt Richtung Rettungsdienst oder kassenärztlicher Notdienst geht. Denn, das muss man ja nur mal dazu sagen, die Leute in der Leitstelle, ohne jetzt einem zu nahe treten zu wollen, sind ja nicht dafür ausgebildet, jetzt für zum Beispiel ganz oft jetzt auch in Corona, ich habe Corona, habe jetzt merke, oh Gott, ich kriege jetzt hier richtig Covid, rufe das Gesundheitsamt an und sage, boah, mir geht's so schlecht, was soll ich machen? Gesundheitsamt, oh, keine Ahnung, rufen Sie mal die 112. So, dann ruft man die 112 an und die ist jetzt natürlich nicht dafür ausgebildet, dich über den Covid-Verlauf aufzuklären, dir zu erklären, in welchem Stadium du gerade bist, was als nächstes auf dich zukommen kann und was du für Medikamente nehmen könntest. Das ist ja nun mal nicht Aufgabe einer Notrufleitstelle, aber das erwarten die Leute halt irgendwie. Und weil die Leute aber in der Leitstelle das nicht leisten können, sagen die einfach, wir schicken ihnen jetzt ein Auto. Und dann müssen wir das letztlich leisten. Das steigert die Einsatzzahlen und frustriert wiederum, weil wieder alles auf den Rettungsdienst abgeturft wird. Und da stelle ich jetzt die Frage, bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Es gibt ja scheinbar den Bedarf nach einer 24-7, das ist ja, die Leute wollen um 3 Uhr morgens sich im Krankenhaus durchchecken lassen. Also müsste man ja quasi den Bedarf schaffen für so kassenärztliche RTWs quasi. Also, wo ein kleines Sono mit drin ist, wo du eine kleine BGA machen kannst, wo einfach wirklich eine Hausarztpraxis angerollt kommt und dann richtig auch was machen kann.
Teilweise werden ja Rettungswagen gerufen, weil der kassenärztliche Notdienst kein EKG dabei hat. Oder sämtliche Geräte, die vielleicht einen Rettungswagen dabei hat, weil sie die einfach nur benötigen. Nur zur Diagnose. Also nicht mal, weil der Patient ins Krankenhaus mit muss. Und das ist nicht Aufgabe des Rettungsdienstes. Also da jetzt so Diagnoseerstellung einfach mal mitzuhelfen. Also entweder es ist ein Notfall und der Arzt sagt, also das muss im Krankenhaus abgewiegelt werden oder eben nur zu Hause und gehen sie nächste Woche zum Hausarzt. Also da den kassenärztlichen Notdienst oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst besser auszustatten, das wäre eine gute Aufgabe, um hier wahrscheinlich auch einiges zu lösen. Aber auch die Bevölkerung vielleicht ein bisschen runterzuholen, von dem ich muss jetzt sofort, wenn ich das schon 2 Tage ausgehalten habe, jetzt nachts muss das geklärt werden, wenn man das nicht am nächsten Tag sogar mit dem Hausarzt selbst klären kann. Wann kann ich losgehen? Viele haben auch einfach Angst, kann ich noch mit den Symptomatiken loslaufen? Und da kommen wir wieder zur Aufklärung der Bevölkerung. Wann man wo wen ruft. Und ich finde, das ist auch ein Riesenproblem. Und wie du es schon sagtest, diese Gemütlichkeit, den Rettungsdienst zu rufen, und der ist in 10 Minuten da, egal was ich da erzähle am Telefon, das muss definitiv, das muss besser werden. Also ich bin teilweise aufklärerisch unterwegs und erzähle den Leuten auch manchmal, das kostet einen Rettungsdienst. Und haben Sie das nicht gemerkt, wie viel Gejaule hier in der Stadt ist? Und wir sind teilweise echt überlastet.
Dann kommt immer wieder dieses, ja, aber die Kasse zahlt's doch. Das geht mir auch auf den Sack. Da muss man sich überlegen, natürlich steht das im Sozialgesetzbuch 5 irgendwie. Das ist ja alles ein hochkomplexer Prozess. Aber muss das dann überhaupt so sein? Also das Problem ist ja, in Deutschland zumindest, du kannst den Leuten ja auch sowas nicht verweigern, eben weil sie sich ja die Nummer aussuchen können. Also du kannst ja aussuchen, was du haben möchtest. Du kannst ja aussuchen, möchtest du von dem Pizzalieferanten oder möchtest du da Burger? So nach dem Motto, ja. Möchtest du mit der Polizei reden? Möchtest du mit der Feuerwehr reden? Oder möchtest du vielleicht doch mit einem Hausarzt reden? Kannst du dir aussuchen? Ich finde, diese Wahl müsste man den Leuten eigentlich nehmen. Und das, in wie gesagt, dann in eine zentrale Abfrage packen, ob das jetzt dann eine zentrale Leitstelle ist oder ob das einfach so ist wie in Holland quasi. Worum geht es? Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst? Muss man dann schauen, aber ich glaube halt an solche Abfragebäume. Und wenn du jetzt fragst, ja, Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, wo ist Notfall hat oder keine Ahnung, Gesundheitsservice Deutschland, was weiß ich, was ist genau passiert, und du sagst, ja, hier brennt was, dann kannst du ja schon direkt weiterleiten an die Feuerwehr. Da musst du ja gar nicht groß noch Abfragebäume durchgehen. Und wenn aber schon
übrigens, ne? Genau. 911, da genau. Geht's ja auch immer, ne? What's your emergency? Und dann sagen die Leute was und schwupps geht bei denen auch eine Maske auf für diesen Fall, ne? Hier schießt jemand, bam, Polizei. So, und Rettungsdienst wahrscheinlich, wenn jemand ist jemand verletzt, auch die nächste Frage dann meistens bei den Rettungsdiensten, dann geht die nächste Maske bei denen auf und die wissen dann immer Bescheid, was sie so alles abfragen müssen nach und nach. Also ein tolles System.
Genau, das wäre aus meiner Sicht absolut optimal. Schwierig wird dann natürlich aufzuspalten, der Punkt kassenärztliche Versorgung und Rettungsdienst. Da wird es dann wirklich, aber auch da kriegt man ja eigentlich relativ schnell, also wenn du wirklich den Abfragebaum vernünftig strukturierst, dann hast du ja innerhalb der ersten 5 Fragen eigentlich erfasst, ist das jetzt ein Priority One Call oder wird es wahrscheinlich eher ein Priority Four Call? Und wenn der Patient ja auch noch so lange mit dir reden kann, ist ja dann auch schon die Frage, ist es denn jetzt wirklich so schlimm, wenn ich nicht höre, dass der Atem nötig ist, etc. pp. Genau, das fände ich schon sinnvoll. Und dann, ich finde, man muss, so ein paar RTWs müssten dann tatsächlich gestrichen werden und ich würde viel mehr KTWs in Dienst nehmen. Beziehungsweise generell mal überlegen, ob man so ein ALS-BLS-System macht, also Advanced Life Support Ambulances, also der klassische RTW dann, und eben BLS, Basic Life Support Ambulances, KTWs, die dann quasi die Funktion haben, einen Patienten medizinisch überwacht, einfach nur ins Krankenhaus zu fahren, ohne dass das mit Blaulicht passiert oder jetzt mit einem Rettungswagen, dass wirklich der Rettungswagen nur noch für Notfälle da ist.
Ja, der Grund, warum manche Hausärzte nämlich Einweisungen machen bei Patienten, die, nehmen wir mal zum Beispiel, den Verdacht beim Blutbild eines Herzinfarktes haben, auch unsymptomatisch, ist einfach, dass die Ärzte natürlich wissen, dass ein KTW nicht so viel Ausstattung hat. Ja, und dementsprechend in einem Fall, wo dann vielleicht doch mal dramatischer werden könnte, nicht großartig reagieren kann, außer dann sich ein RTW nachzurufen, was ja auch wieder Zeit in Anspruch nimmt.
Und, wobei, um da kurz reinzugrätschen, du könntest ja auch entsprechend natürlich auch ein KTW in Aachen zum Beispiel mit einem C1 ausstatten, Corpuls 1.
Ja, das meine ich.
Genau.
Bessere Ausstattung. Ja, das meinte ich. Bessere Ausstattung für die KTWs. Ne, also das schreibt übrigens auch der Marc hier, ne, der sich ja dann auch zu den Rahmenbedingungen mal so ein bisschen ausgesprochen hat. Und der schreibt eben, dass es auch hier so ein KTW Plus geben müsste. Besetzt mit einem RS oder RA oder Notfallsanitäter und einem Pfleger. Ja, also der geht ja gar nicht ganz weit.
Notfallsanitäter auf dem KTW, da laufen sie aber Sturm.
Naja, also hier steht auf jeden Fall, er sagt hier Pflege und RS. Ja, und wenn es dann eben nur mal eine Ersteinschätzung ist und wenn die eben sagen, ach, doch ein KTW, ein RTW, dann nehmen wir den eben ran. Aber er redet eben auch davon, dass zum Beispiel ein Katheterwechsel, ja, ein häufiges Thema für einen Rettungswagen, wir machen ja keinen Katheterwechsel auf dem RTW. Das denken ja viele. Wir kommen, spülen das frei oder wechseln den Katheter. Das machen wir nicht. Wir nehmen euch prompt mit in die Klinik, weil nur da kann es gemacht werden. Wir hatten letztens ein Gespräch mit einer Urologin in der Fortbildung, die uns ermutigen wollte, doch endlich mal den Katheter zu nutzen, ja, und nicht die Patienten immer ins Krankenhaus, in die Notaufnahme zu fahren und da die Notaufnahme vollzustopfen mit katheterisierten Patienten. Und dann haben wir uns nur gemeldet und haben gesagt, also wir würden das ja machen. Wir wünschen uns das sogar. Aber wir können es nicht, weil wir haben erstens keinen Katheter drauf und wir dürfen es halt einfach nicht.
Also ich wünsche mir das tatsächlich nicht. Schön, dass du dir das wünschst. Gut, dann werde ich dir gerne mal ein Urologiepraktikum vermitteln, damit du deinen Wunsch da voll ausleben kannst. Aber nee, also ich finde tatsächlich, der Rettungswagen ist nicht für Dinge da. Ich finde auch, man muss von diesem Stay and Play mal so ein bisschen dann weg an der Stelle, dass man jetzt überlegt, okay, wir gehen im Rettungswagen so viel, dass er einfach alles machen kann. Das ist ja genau die Diskussion, die man ja in Berlin führt mit den STEMOs, diesen Stroke-Einsatzmobilen, weil die Krankenkassen eben sagen, es kann nicht sein, dass die Krankenhausversorgung, die ja nun mal im Krankenhaus die beste ist, ist ja nun mal so, sterile Bedingungen und gesichertes Umfeld, dass man das jetzt alles auf die Straße verlagert, einfach nur, um dem Krankenhaus entweder Arbeit wegzuhalten oder weil es Schnittstellenprobleme gibt. Das kann es halt auch nicht sein. Aber das wäre zum Beispiel ein klassischer KTW-Einsatz. Da müsste man sich natürlich überlegen, wer fährt dann diese ganzen Non-Priority-Calls, also diese ganzen Verlegungen. Ich finde, da müsste man natürlich die Notsan-Ausbildung irgendwie anpassen. Aber man könnte ja auch überlegen, ob man die Notsan-Azubis im zweiten, dritten Lehrjahr quasi auf diesen Plus-KTW setzt. Und ob du dann vielleicht das erste halbe Jahr nach der Ausbildung auch diesen Plus-KTW irgendwie fährst, keine Ahnung. Dass du diese immer besetzt hast, eben durch das nachkommende Personal, dass du quasi da groß wirst und dann auf den RTW kommst.
Oder den Rettungssanitäter einfach. Ein wenig mehr.
Es sind den sowieso, Monate, den sowieso, ja, ja, den sowieso. Ja?
Warum den Rettungssanitäter nicht ein bisschen kompetenter machen? Ja, das wird eben eine Ausbildung, die, oder eine Fortbildung, die einfach dann mehr drauf hat.
Ja, denkst du andererseits, es sollte eigentlich nicht Ziel sein, dass du dein Leben lang Rettungssanitäter bist. Und dass
aber
du dann
manche möchten es ja.
Ja, okay, aber dass du dann so eine Einjahresausbildung kriegst, macht ja irgendwie keinen Sinn. Warum machst du nicht die Dreijahresausbildung? Und andererseits nimmst du dann eben die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr machen zu können, weil du eben nicht, diesen Rettungssanitäter eben nicht in 4 Monaten absolviert kriegst. Das ist halt das Problem. Ich habe da auch schon so oft drüber nachgedacht, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Je länger die RS-Ausbildung geht, desto mehr kannst du halt auch einfach den Notsan machen.
Ja. Deswegen finde ich ja interessant, wenn er hier reinschreibt, der Marc, Pflegepersonal vielleicht mit drauf zu packen. Pflege, die sagen, ich würde das gerne machen, um eben diese Non-Priority-Sachen vielleicht auch vor Ort zu handeln. Wäre die Frage, ob man die Kompetenz vielleicht da mit auf die Straße verlagert.
Pflege ist halt nicht Rettungsdienst, da müsste man natürlich gucken, ja, dass man die entsprechend.
Ich rede ja auch nicht vom Rettungsdienst gerade, sondern vom KTW-Dienst.
KTW Plus gehört ja dann schon zum Rettungsdienst. Also ich würde sagen, wenn du in der Notaufnahme bist, und dann kriegst du halt, keine Ahnung, deine RS, dann kannst du auf jeden Fall da rübergehen. Wobei die sich dann natürlich wieder darüber aufregen würden, perspektivisch, ja, wieso können wir denn hier nicht auf dem RTW sitzen? Dann müsste man sagen, weil du die Berufsausbildung nicht hast. Aber das ist ja genauso wie mit den Rotationen der Notärzte, zumindest bei uns, kommen immer die jungen Assistenzärzte, die kommen dann immer aufs NEF für ein paar Wochen, dann sind sie wieder weg. Könnte man sich überlegen, ob man das dann entsprechend auch so macht, dass dieses System dann mehr ineinander greift. Und es ist halt eine Abwechslung, ne?
Ja, ja. Du gerade mal ja. Weiter schauen, was der Marc hier noch geschrieben hat. Er hat auch so interessante Sachen von irgendeinem AZV geschrieben. Aber was er auch geschrieben hat, ist zum Beispiel Hausnotruf. Ja, auch ein Riesendiskussionsthema bei meinen Kollegen immer wieder. Ist der Hausnotruf dazu verpflichtet, jemanden hinzuschicken, wenn man da drauf drückt und sagt, ich bin einfach nur gefallen, ich muss wieder aufgehoben werden. Da werden ja auch gerne mal Dienstleistungen des Rettungsdienstes mitverkauft, muss man ja so sagen. Ja, sie drücken und wir rufen ihnen den Rettungsdienst. Manche machen es aber auch so, die rufen dann einfach oder schicken so einen First Responder hin, der sich darum kümmert. Also auch, dass diese Probleme ein wenig wegverlagert werden vom Rettungsdienst, weil es keine rettungsdienstliche Maßnahme ist, jemanden einfach nur vom Boden aufzuheben. Auch da gibt es super, wie gesagt, super Hausnotrufe, die schicken Leute vor Ort, die dann auch eine Ersteinschätzung machen, meistens schon mit einem Rucksack, falls doch mal eine Wunde da ist. Und wenn diejenigen dann einschätzen, hier muss ein RTW kommen, gut, dann kommen wir. Ja, dann ist das eben auch so. Aber das muss auf jeden Fall umverlagert werden. Also, dass andere Dienstleister anfangen, dann rufen wir einen Rettungsdienst, die machen das dann für uns und wir verkaufen eine Dienstleistung.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, das ist tatsächlich ein größeres Problem. Könnte man aber wieder durch so einen Abfragebaum, indem man eben dem Hausnotruf nicht den Luxus einräumt, dass man sagt, ja, nur weil jetzt Hausnotruf draufsteht, aber die auch nicht mehr gemacht haben, außer quasi den Ruf anzunehmen, dass man den quasi auch einmal durch diesen Abfragebaum leitet. In Rettungsdienst Südlimburg, da hat der ärztliche Leiter mal einen Vortrag an der Uniklinik Aachen gehalten, der sagte tatsächlich, ist es so, da kann auch ein Hausarzt anrufen, aber wenn der Hausarzt nichts vorzubringen hat, was jetzt wirklich akut eine Ambulanz rechtfertigt, dann kommt auch keine. Da kann er sich auf den Kopf stellen, da sind entsprechend die Leitstellenbeamten weisungsbefugt, der kann sich dann bei der ärztlichen Leitung beschweren, aber wenn der Blutdruck bei 130, 80 ist oder was weiß ich, alles ist top, dann kommt keine Ambulanz. Und das finde ich eigentlich gar nicht unvernünftig. Und zum Beispiel so eine gestützte Person könnte man sagen, okay, Hausnotruf kann nicht rauskommen. Da kommt jetzt halt der KTW, der hat 20 Minuten Anlaufzeit. Dann ist das so. Und so erzieht man sich die Patienten ja auch so ein bisschen.
Ja, ich bin nicht ganz so rechtlich firm, aber ich habe mit einem Kollegen gesprochen aus einer Leitstelle, der das Problem letztens hatte mit dem Hausnotruf. Die haben gesagt, die ist gestürzt, die will nur aufgehoben werden. Hat er gesagt, tut mir leid, die gnädige Frau, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Sie bekommen keinen Rettungswagen. Die wollte dann gleich den Chef sprechen. Dann sagte er, ich bin der Chef. Und das ging immer so weiter. Letzten Endes haben sie dann einen eigenen First Responder rausgeschickt. Aber erstmal war die Gemütlichkeit Rettungsdienst. Ne? Und wir rufen dann mal eine Leitstelle. Und der hat dann einfach auch die Kompetenz gehabt, zu sagen, nein. Und das ist vielleicht auch noch so eine Sache, dass auch Disponenten, hier auch die menschliche Komponente, Abfragebaum, schön und gut, aber wir haben da immer noch Menschen sitzen, die immer noch anhand des Telefonats entscheiden müssen, wie kritisch die Sache ist, neben allen Abfrageschemata. Und dass auch hier gewisse Kompetenzen einfach zugesprochen werden. Und es gibt Leitstellen, von denen ich hier in Deutschland schon gehört habe, die ja wirklich mega Druck bekommen. Wenn die dann RTW ablehnen, dann muss das da in fünf, dann muss das unterschrieben werden und mit drei, vier DIN A4 Seiten, warum haben sie das so gemacht, immer begründet werden. Anstatt man dann einfach sagt, naja, also auf den Grundlagen habe ich das einfach nicht gemacht oder eben auf den kassenärztlichen Notdienst abgeturft, weil es für mich kein Notfall war, bei all dem, was sie beschrieben hat.
Ja, das ist schade. Ist halt irgendwie doof, weil diese Ressource RTW, die soll ja eigentlich gut verwaltet werden. Und letztlich führt es ja immer nur dazu, je mehr Einsätze, dass das System irgendwann darunter selbst kollabiert. Also man sieht ja, Krankenhausbetten werden abgebaut, die RTW-Einsätze nehmen zu. Daran kann man ja schon riechen, dass irgendwie die Hospitalisierungsrate für den Rettungsdienst sehr niedrig ist. Das heißt, dass die Leute für immer mehr Service anrufen, wobei man ja Dienst auch mit Service übersetzen könnte tatsächlich. Und ja, ist halt die Frage, wo das hinführen soll. Also man hört es kaum, aber ich weiß aus sehr vielen Rettungsdienstbereichen, der prominent ist, glaube ich, Berlin, dass die ihre Autos nicht besetzt kriegen. Und das ist jetzt auch kein Novum mehr, dass Rettungsdienstbereiche ihre RTWs in Großstädten, ihre RTWs nicht mehr besetzen können. Dann ist der RTW einfach nicht besetzt, weil man kein Personal mehr hat. Und darauf kann man ja nicht reagieren mit immer mehr RTWs, immer mehr RTWs, immer mehr RTWs. Weil das ist ja kein natürlicher Bedarf. Das ist ja keine Einsatznachfrage nach wirklichen RTW einsetzen, sondern der Rettungsdienst hält sich einfach alles auf, wo man irgendwo was hinschicken kann und rechtfertigt das dann als Bedarf und dann rechtfertigt das einen weiteren RTW. Das ist aber Quatsch. Also eigentlich müsste man als Kasse auch mal hingehen und auseinanderklamüsern, was sind das eigentlich hier für Einsätze, über die ihr einen weiteren Rettungswagen rechtfertigen wollt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, ich habe letztens auch mit einem Kollegen gequatscht, weil es hieß ja dann, naja, also die Einsatzzahlen sind jetzt im Gegensatz zum letzten Jahr jetzt nicht großartig gestiegen, wo ich dann aber auch den Gedanken reingeführt habe, liegt es vielleicht daran, dass wir auch mit diesem Rettungsdienst, den wir haben, nicht mehr leisten können, weil die Ressourcen einfach erschöpft sind und wir das dann jetzt natürlich abgeben dann an Landkreis oder an den nächsten Kreis, weil das eben nicht mehr geht. Das ist schön, dass die Zahlen immer gleich bleiben, aber einfach, weil der Rettungsdienst am Limit schon fährt und gar nicht mehr mehr leisten kann. Ob das irgendwie mal mitbedacht wurde, ne? Weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren. Gebe ich gerne mal an die Ämter ab. Vielleicht antwortet da ja jemand mal.
Genau. Und kann das, das mal.
Na, ich glaube nicht. Aber wir haben ja bald ein Gespräch mit jemandem nächstes Jahr. Da bin ich sehr gespannt. Da kann man ja mal diese Frage auch stellen. Wie sieht's denn aus? Also seid da gespannt. Im Februar haben wir dann eine schöne Folge mit jemandem, der vielleicht Rede und Antwort zu diesem Thema auch stehen kann.
Wobei ich ja, um dann nochmal eine Ebene davor zu gehen, auch sowieso weggehen davon würde, von dieser Kommunalisierung des Rettungsdienstes. Ich weiß, vereinzelt ist es auf Landesebene und eigentlich ist es ja Ländersache, aber die Länder geben es in vielen Teilen ab an die Kommunen. Dann hat man diese klassischen Effekte, dass der Rettungsdienst innerhalb von 50 Kilometern sechsmal anders gefahren wird. Und hier wäre ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es bundeseinheitlich machen würde, weil das ein unfassbarer logistischer Aufwand ist, da auch jeden mitzunehmen, aber ich würde es zumindest ländereinheitlich machen. Dann könnte man sich auch überlegen, ob man die Bedarfsplanung entsprechend auch so für die Länder adaptiert, für die Bundesländer. Ich würde aber weg von diesem, jeder kocht sein eigenes Süppchen und jeder hat seinen eigenen ärztlichen Leiter, der mit diesem ärztlichen Leiter nicht kann und dann ist das so ein kleiner, keine Ahnung was, Krieg, der da ausgetragen wird, auch zulasten der Mitarbeiter. Dann gäbe es auch einheitliche Rettungswagen, dass du quasi ohne Probleme jetzt überall in NRW fahren könntest, findest immer den gleichen Rettungswagen vor, der natürlich aber trotzdem sehr gutes Ausstattungslevel hat. Und man kann natürlich dann vor Ort in die Gegebenheiten gehen und sagen, okay, keine Ahnung, im tiefsten Bayern, dann müsste das halt Allradfahrgestell sein oder was weiß ich, aber du kannst ja trotzdem so das Grundkonzept gleich halten. Und wenn man jetzt mit der DIN-Norm kommt und sagt, wir haben ja eine DIN-Norm, jeder Rettungswagen ist ja standardmäßig eigentlich gleich, also diese DIN-Norm, wenn er mal reingeschaut hat, das ist absolute Basics, also da kannst du einfach nur ein RTW hinstellen, wo ein C3 drin ist und eine Trage, das ist auch schon DIN-Norm so gefühlt. Ja, zum Beispiel alles in, das ist ja eine DIN-EN-Norm, also eine Europanorm. Und wer die Ambulances mal in Frankreich oder so gesehen hat, das ist alles Europanorm. Das heißt, das dürfte auch in Deutschland fahren. Deshalb,
ja. Um ganz kurz nochmal auf das Thema Leitstelle und so weiter, um dann mal weiterzugehen im Rettungsdienst, ist die Digitalisierung. Ja, auch wir haben ja schon Konzepte gesehen und erlebt und du warst auch fleißig unterwegs, auch in gewissen Firmen, die Sachen anbieten, wie zum Beispiel eine SMS zu schicken. Ja, an Patienten, um vielleicht mehr vor Ort zu erfahren. Ist ja ein großes Problem der Disponenten. Ja, was ist denn da jetzt wirklich? Und sich da manchmal mehr Einblick zu verschaffen, fehlt es ja einfach nur an digitalen Programmen oder Sachen, die es aber gibt. Ja, und das wäre mal so eine Vorstellung, vielleicht auch da die Leitstellen besser auszustatten oder mit mehr Möglichkeiten. Es sind nur Möglichkeiten. Man kann nicht verlangen, dass jeder in der Bevölkerung damit umgehen kann, wenn so eine SMS kommt, auf einen Link zu klicken. Aber dass es diese Möglichkeiten gibt, um den Disponenten vielleicht auch Entscheidungen zu erleichtern.
Das wäre dann tatsächlich, das greift aber dann in meinen Ländertraum. Das ist jetzt, angenommen, du hast jetzt wirklich ein Land organisierten Rettungsdienst, der komplett gleich ist, wo es egal ist, wo du fährst, weil ist alles ja eigentlich gleich. Wo es auch nicht diese krassen Geflogenheiten gibt, mit Krankenhaus ist jedes anders, dass es wirklich standardisiert ist, dass du dann tatsächlich Flottenserver hast, irgendwie den Flottenserver NRW oder so, wo alle Fahrzeuge mehr oder weniger drüber laufen und dass im Prinzip die Leitstelle dann in Bochum, wenn der Kölner RTW wieder auf Verlegung war, den Kölner RTW wieder langfahren sieht, den jetzt vielleicht nicht dann zu einer Hilo schickt, aber wenn dann eine Reanimation um die Ecke ist, dass er diesen RTW disponieren kann. Und wie der Christian schon sagt, es gibt Software, zum Beispiel von RescueTrack, die können alles. Also die können dir eine SMS, tippe ich die Handynummer ein, dann kriegst du eine SMS, dann wird dein Standort abgerufen, dann kann der Christian ein Foto machen, dann sieht der Leitstellenbeamte das Foto und sieht, ah, okay, so sieht der Verkehrsunfall aus. Phonetisches Matching, man muss es einfach nur so eintippen, wie man es verstanden hat. Der schlägt einem automatisch alle Straßen vor, die in Betracht kommen. Das heißt, dass man zu falschen Straßen alarmiert wird etc., das würde eigentlich auch nicht mehr passieren. Du siehst, wann die Fahrzeuge in den Feierabend gehen, so minus 30 Minuten oder so, dann weißt du, okay, den muss ich jetzt nicht mehr schicken, dann schicke ich die bei den anderen. Solche kleinen Sachen, die eben schon sehr viel machen können. Und dann, wie gesagt, das ist ja das Coolste eigentlich an RescueTrack, dass es an OpenStreetMaps gekoppelt ist, dass also man sich das sparen kann, dass man so diese, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, es gibt so diese Datenpflege. Jede Feuerwehr hat so diesen einen, der macht Datenpflege. Der geht dann hin, neuer Spielplatz, dann auch, tippt der ein, Objektbezeichnung, Spielplatz, irgendwas, dann Straße und dann ist das als Objekt versorgt. Oder man nimmt halt einfach sowas wie RescueTrack, das auf OpenStreetMaps zugreift. Habe ich hier am Funk schon erlebt. Dann sagte einer irgendwie, hör mal, kennt ihr die Kneipe Späti? Das ist ja eigentlich ein sehr bekanntes Etablissement. Mhm. Das soll irgendwo da am Zülpicher Platz sein. Ja, kennen wir, fahren wir hin. Weil er das nicht versorgt hatte, weil du kannst natürlich in einer Millionenstadt wie Köln nicht jedes kleine Kneipe irgendwie oder jedes kleine Kiosk versorgen, aber auf OpenStreetMaps ist das ja drin Und dann kannst du einfach eingeben, jetzt ist mir dann Späti Köln und dann kriegst du automatisch entweder eine Straße vorgeschlagen, die so heißt, oder eben das Objekt. Und so könnte ich quasi auch für Berlin disponieren, ohne mich da auskennen zu müssen.
Wir haben zum Beispiel bei uns in Rostock eine ganz tolle App, die heißt, oder Map, die heißt Geoport. Das ist allgemein ein Ding. Und da sind alle Sachen, verzeiht auch Baustellen, die auch in Zukunft kommen würden, genauso wie Ampelausfälle. Also das sind alles Sachen, die sind digital. Wir haben hier Bluetooth-Beacons, die messen andauernd, wie viele Autos hier mit ihren Bluetooth-Radios vorbeifahren und errechnen daher, ob es gerade ein Stau ist oder zähfließender Verkehr. Das alles kommt mit dazu. Und das mit einzubinden in eine digitale Infrastruktur für den Rettungsdienst, der ja davon profitiert. Wir hatten letztens eine Bombendrohung. Hier wurde eine ganze Straße gesperrt, durch die wir durch mussten. Das wurde uns natürlich, funktionierte nicht so richtig mit den Systemen oder wurde nicht eingetragen. Und hätte man uns dann einfach so, hat man uns dann per Telefon mitgeteilt. Aber das hätten wir auch einfach auf die Karte packen müssen, weil ich mich in diesem Gebiet, wo wir hingefahren sind, auch nicht auskannte, bin ich natürlich voll reingefahren. Also nicht da, wo die Bombe ist, aber die Polizei hat mich dann aufgehalten und gesagt,
der Christian wieder durch. Christian ja, mit seinem RTW auf einmal mitten im Sperrgebiet mittendrin. Alle so, wo kommt eigentlich dieser RTW her, der da blinkend steht? das ist ungefähr wie das Video, wo ich dir schicke, wo der RTW einfach auf die Laufstrecke fährt, da bei der Tour de France oder was in Frankfurt. Aber genau, das ist ja im Prinzip das Optimum, dass quasi auch dann der Flottenserver das Routing durchführt anhand der aktuellen Stau, kann man jetzt drüber diskutieren, ob man das wirklich mit reinnehmen muss, aber anhand der aktuellen Baustellen und Verkehrslage, die das einfach perfekt an aufs Navi schickt und du müsstest im Prinzip, auch wenn es ja immer noch so ein bisschen verpönt ist, aber du müsstest nicht mehr machen, außer nach diesem Navi zu fahren, hättest dann das optimale Routing genau zur Adresse, die ja punktgenau eingepflegt ist. Das wäre wirklich das Nonplusultra, aber leider sind wir da noch sehr weit von entfernt.
Eine schöne Überleitung jetzt zum RTW, weil zu dieser Infrastruktur gehören nun mal eben die RTWs und da kann man durchaus mal auf Wache und RTW eingehen. Wie soll es da aussehen? Wie kann es aussehen? Was haben wir kennengelernt?
Und
was
auf Schichtzeiten.
Ja, also ich rede jetzt wirklich von allem da. Und ich habe mich gestern, ich hatte gestern eine Schicht mit meinem Wachleiter und wir haben uns da auch wirklich auch eingehend unterhalten, woran liegt es, dass gewisse Kolleginnen und Kollegen mal ein bisschen mehr frustriert sind, dass der Ärger manchmal auch groß ist, auch allgemein im Rettungsdienst Deutschland, dass man sich da. Und wir sind nicht mit einem Ergebnis rausgekommen, aber es lässt erstmal nachdenken und ich habe da auch so meine Gedanken, glaube ich, zugefasst. Und ich glaube, all das, was wir jetzt heute erzählen, ist schon etwas, was die Kollegen teilweise frustriert, weil wir wissen, wie es laufen könnte, es aber nicht gemacht wird. Oft wegen Kosten, weil man es nicht sieht oder weil wie du erzählt hast, jeder so dein eigenes Süppchen kocht und warum haben andere das und wir nicht? Warum haben die eine leichtere Arbeit im Rettungsdienst? Ich glaube, das gehört mit dazu alles. Ja. Und das ist so, deswegen ist so eine Standardisierung, finde ich, auch gar nicht so schlecht.
Das nervt halt auch irgendwie. Alles die Optimumlösung ist dann immer Container bauen. So, also wo werden denn noch richtig coole brandneue Wachen und so weiter gebaut. Das nimmt ja immer mehr ab. Natürlich gibt es noch solche Projekte, aber die sind dann meist schon wieder zu klein, wenn es fertig ist.
In Mecklenburg-Vorpommern, da bauen wir ganz viele jetzt.
Aber ich finde, man könnte sich so ein Optimum-Wache überlegen quasi, wo die du zumindest bauplantechnisch modular erweitern kannst, ohne jetzt hier von Containern anfangen zu wollen. Dass du einfach weißt, okay, du brauchst eine Wache mit 5 RTWs, dass du dann einfach 5 eingibst und dann hast du das optimale Konzept für, genau, 5 Rettungswagen, Schlafräume entsprechend, dass du das modular immer erweitern kannst. Dass es dann so dieses 0815-Modell Rettungswache gibt, das jetzt nicht schlecht ist, natürlich jetzt auch nicht übertrieben teuer. Aber das wäre schon mal was. Aber leider, und da sind wir wieder beim Vergaberecht, Rettungsdienst darf ja nichts kosten. Ja, der Preis darf keine untergeordnete Rolle spielen. Das heißt, Preis, wenn man nicht mit den Krankenkassen irgendwie lange diskutieren möchte, mindestens 50% Gewichtung in der Vergabe. Das heißt, es bleiben 50% für andere Sachen übrig, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte, dass der TÜV-Zertifikate hat, der Auftrag, der Anbieter. Ich möchte, dass der, keine Ahnung, eine Opt-out-Regelung in den Arbeitsverträgen hat. Und dann gehen immer mehr Prozente drauf. Und am Ende bleibt dann eben kein Platz mehr für so Sachen wie Mitarbeiterfreundlichkeit in irgendeiner Form. Und das ist eben schade, dass der Preis da, natürlich soll es irgendwo wirtschaftlich sein, klar, aber dass das einfach so krass ist beim Thema Rettungsdienst, dass da immer gespart und gespart und gespart wird. Das beste Beispiel, diese elektrischen Tragen. Nein, die Leute sollen sich den Rücken kaputt machen, ruhig auch noch ein paar Jahre länger, dann kommt es halt mit der nächsten Ausschreibung in 7 Jahren erst mit den Tragen. Es nervt so sehr im Rettungsdienst, wirklich.
Mhm. Ja, auch die Diskussion hatten wir gestern, da meinte er ja, aber ihr müsst die Patienten ja immer noch runtertragen. Ja, aber dafür hole ich mir eine Tragehilfe. Beispielsweise. Und ja, das ist auch nur eine kurze Zeit. Den Rest des ganzen Rettungsdienstes fahren wir dann mit Patienten mit dieser Trage. Und das nicht wenig.
Das Ding ist halt, ich glaube, die Patienten sind öfter auf der Trage, als dass sie runtergetragen werden. Viele gehen ja vielleicht noch runter und legen sich dann hin. Das heißt, die Trage, die benutze ich ja quasi laufend. Wortspiel. Und es geht ja eben darum, diese humane Ressource, Notfallsanitäter fit zu machen für 30, 40 Jahre Rettungsdienst. Und dann müsste man eigentlich auch hingehen und sagen, macht's dann nicht mehr Sinn, wenn man bei diesen 12-Stunden-Konzepten bleibt, dass man nur 3-mal die Woche kommt.
Hast du ja gerade auch in deinen Post reingehauen, ne? Diese Human Resource, ja, ich möchte nicht Ausbeutung, also einfach bessere Nutzung dieser humanen Ressource, nämlich den Rettungsdienstmitarbeitern, da einfach besser ranzugehen. Und ja, warum nicht? Ne? Also auch hier familienfreundlicher Work-Life-Balance beachten, vielleicht auch ein bisschen Gesundheit und Fitness mit unterbeachten, nicht nur mit der elektrischen Trage, sondern auch hier Ausgleiche zu schaffen. Ich glaube, darüber haben wir schon so oft geredet in den Folgen, dass man da sich auch einfach drum kümmert. Also eine optimale Wache, wo man auch sagt, Jungs und Mädels, da könnt, müsst ihr, hier sind Angebote für Sport, Fitness, Physio, was auch immer. Ja, warum nicht? Und wo du vorhin gesagt hattest, naja, hier wird überall gespart, aber wenn man ja so ein einheitliches Modell einer Wache hat, dann sind das ja immer auch meistens, außer vielleicht Fundament, die gleichen Kosten. Das heißt, die Krankenkassen wissen ja, okay, wir brauchen hier eine Rettungswache mit 5 RTWs, das kostet so und so viel, weil wir ja das Modul 5 genommen haben. Und dann gibt's auch keine Diskussion mehr. Warum kostet die mehr oder weniger? Das ist ein großer Streitpunkt oft auch.
Ne? Kommt tatsächlich dann vielleicht drauf an, auf den Untergrund, wie der beschaffen ist. Aber ja, da wird es ja auch eine Spannweite geben. Und dann müsste man sich halt überlegen, kann der Staat nicht einfach sagen, hier muss jetzt eine Rettungswache hin, dann ist das so. Beim Thema Autobahn geht das ja scheinbar. Nö, hier wird jetzt eine Spur drangehangen, das ist jetzt so, Pech gehabt. Wieso ist das beim Thema Rettungswache nicht so? Wieso ist auch schon mal aufgefallen, wieso ist eigentlich jede Rettungswache immer neben Bahngleisen in der Einflugschneise, wie zum Beispiel unsere, weil es halt maximal günstig ist, wenn direkt über dir die 747, da will keiner wohnen, direkt neben dem Gleis will auch keiner wohnen, ja, dann bauen wir da eine Rettungswache hin, weil es günstiger, günstige Mietfläche. Das kann es halt auch nicht sein. Oder dass Rettungswachen teilweise geschluckt werden, weil Unternehmen da jetzt bauen wollen, das Grundstück dann einfach kaufen. Das gibt's ja auch nicht. Also eigentlich müsste man sagen, nee, hier muss eine Rettungswache hin, das ist bedarfsplanerisch so festgelegt, also irgendeiner muss jetzt hier weg. Sorry, das ist Notfallinfrastruktur, kritische Infrastruktur, es geht nicht anders. Und dann kann man eben, wie gesagt, wieder mit diesem Modulplan kommen. Übrigens, wenn wir schon beim Thema humane Ressource waren, wie gerade, finde ich, neben Sport verpflichtend, müsste man sich überlegen, wie man das hinkriegt, auch mit Pausenzeiten. Ich finde, dass der Notsan laufend ins Krankenhaus noch müsste, so dass man so Trainings hat jedes Jahr, dass man einen PHTLS-Kurs in einem Jahr hat, ITLS im nächsten Jahr, dass man jedes Jahr irgendein Training hat, dass man laufend gefordert ist, weil natürlich man jetzt nicht jeden Tag so einen krassen Einsatz hat, aber dass man laufend trainiert und trainiert.
Ich glaube, der ein oder andere wird jetzt sagen, wieso sagen die das? Wir haben das auch so. Wir versuchen jetzt wirklich alles zu verallgemeinern. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, dass bei uns wahrscheinlich im Rettungsdienst sowas kommen wird, so eine Trainings, weil ich mal mit der ärztlichen Leiterin gequatscht habe, und die gesagt hat, wir werden mal gucken, was im nächsten Jahr so alles für die Notfallsanitäter angeboten wird, auch an Kompetenzen und Kursen und so weiter. Aber das wird nicht in jedem Rettungsdienst so sein. Deswegen seht es uns nach, wenn wir versuchen, wirklich alles so ein bisschen aufzugreifen und damit ranzugehen, das als Standard zu haben. Wir reden ja eben jetzt hier von unseren Wunschvorstellungen und genau das sind so die Sachen, die wir halt für alle wollen und nicht immer nur für Einzelne, die es wahrscheinlich haben. Wir waren ja in Dresden. Ja,
genau.
Haben uns eine Rettungswache angeguckt und ich muss schon sagen, also ich wollte schon fast wechseln. Wie ging es dir da so?
Ja,
ein paar Sachen, wo ich dachte auch so, aber.
Nö, war mir hat es sehr gut gefallen, aber weil ich tatsächlich, also es ist mir einfach zu sehr im Kaff gewesen. Also da hätte ich einfach irgendwie Kaff, ich jetzt keinen hören. Spaß. Aber das war so ein typisches Beispiel für, dann passen halt hier 3 Rettungswagen rein, dann baust du halt rechts noch eine Halle-Seite ran, also 4 Rettungswagen, dann musst du auf der anderen Seite noch irgendwie Schlafraum mehr und nicht immer dieses, wir platzen aus allen Nähten-Prinzip und hier noch schnell einen Unterstand improvisiert, dass man davon mal wegkommt und dem Ganzen einfach viel mehr Seriosität einräumt. Und es nervt mich deshalb so, immer wenn Leute, jetzt gerade ist ja Pflege das Dauerbrenner-Thema, ja, oder gerade Intensivpflege sind ja gerade die Stars quasi. Und zu Recht natürlich, weil sie einen harten Job machen. Aber ich habe da letztens auch mit jemandem drüber gesprochen, die sagte, wieso müssen wir uns denn immer so da dranhängen als Rettungsdienst? Und sagen, ja, ja, stimmt, die haben recht, so nach der, als würde uns das was Gutes tun. Wir haben doch gar nichts damit zu tun. Also das aus, was wir den Patienten übergeben. Wir verbauen es uns ja so ein bisschen, so eine eigene Lobby oder so, auf uns selbst aufmerksam zu machen, indem wir uns immer an die Pflege dranhängen. Das ist ja wie wenn das Ordnungsamt sich immer an die Polizei dranhängt. So die Gewerkschaft der Polizei fordert irgendwas und sagt, wir haben zu viele Einsätze, zu viel Beschimpfung. Ordnungsamt, ja, wir auch, genau, macht das für die Polizisten. Da hat aber das Ordnungsamt nichts von. Und genauso ist das, wie wenn wir Rettungsdienst dahin gehen. Ja, genau, richtig schwierige Zustände, Corona und so. Dann geht's der Pflege besser, aber dem Rettungsdienst nicht. Natürlich kann man sich da irgendwie crossover-mäßig engagieren, aber ich finde, der Rettungsdienst muss einfach viel mehr auf sich selbst gucken und schauen, ja, dass man das sonst, kriegt man dieses System einfach nicht voran.
Mitspracherecht für den Rettungsdienst an sich. Also so eine, wie Luis schon sagte, so eine Lobby aufbauen, aber auch, wo man sich dann eben trifft, wo es ein Konsortium gibt für den Rettungsdienst und die dann auch mal sagen, also auch mal auf den Tisch hauen, wenn irgendwas nicht läuft, politisch in eine komplett falsche Richtung läuft, nach unserer Ansicht. Und dann sagt, aber das ist eben nicht so. Und ihr seht es anhand unserer Gesundheitsminister, müssen wir jetzt sagen, wir haben ja jetzt 9, wie immer nur von einer Sparte geredet wird. Und das ist eben nicht nur, also da gehört der Rettungsdienst nicht komplett mit rein, ne, wenn man von der Pflege redet. Das ist einfach so. Was ein anderer Kollege auch sagte, Mitspracherecht auch bei Beschaffungen zum Beispiel. Wir haben das in Dresden gehört, das werden, also in Heidenau in der Wache da, die ja gesagt haben, es werden jetzt neue RTWs beschafft. Und da haben die wirklich die Kolleginnen und Kollegen gefragt, was braucht ihr? Was müssen wir verändern? Ja, wo geht's hin? Nach welchen Standards? Natürlich versucht man hier Standards einzuhalten, aber muss man da vielleicht mal ein Bauteil umsetzen, ja, ein Gerät anders hinsetzen? Darum geht es jetzt eher. Ne? Nicht, was wollt ihr haben? Disco-Licht oder eine bessere Soundanlage oder so. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, da einfach mal gewisse Gegebenheiten mit zu erfahren und die vielleicht auch mit reinzunehmen und auch auf andere Rettungswachen umzusetzen. Um einfach besseres Handling. Ich zum Beispiel hätte bei uns unseren C3 auf einer ganz anderen Stelle. Und ich glaube, meine Kollegen auch. Wir haben gesagt, dass der zum Beispiel falsch steht. Das bemeckern wir auch immer die ganze Zeit. Aber es bleibt immer irgendwie leider dabei, dass der an dieser Stelle bleibt und wir immer Limbo tanzen müssen im Rettungswagen.
Limbo?
Ja.
Ja, das gibt's tatsächlich, also bei uns ist es schon so tatsächlich, da wurde jetzt endlich mal so ein Arbeitskreis RTWs gegründet, wo man auch seine Meinung dann kundtun konnte. Ob das jetzt was gebracht hat, wird man sehen. Aber ja, prinzipiell bin ich da voll bei dir. Du siehst aber tatsächlich auch immer, wenn Gesetze verabschiedet werden, dann heißt es, kommt jetzt die Impfpflicht für Pflegen- und Krankenhauspersonal. Und dann du das Erste, was du immer machen musst, ach, und was gilt denn für den Rettungsdienst? Das ist immer dieses, ach so, ja, genau, für euch gilt das auch so. Es ist immer dieses, es wird nie gesagt, es gilt jetzt die Impfpflicht für Rettungsdienstpersonal und Pflegepersonal oder Rettungsdienstpersonal und Krankenhauspersonal. Nein, es ist immer irgendwas fürs Krankenhauspersonal. Ach ja, und das gilt übrigens auch für den Rettungsdienst. So, und es ist überhaupt nie adaptiert oder auf die Bedürfnisse des Rettungsdienstes zugeschnitten. Und vielleicht ist das auch das Problem, warum der Rettungsdienst an vielen Stellen einfach krankt. Genauso wie diese Schichtzeiten. Das hat mir jetzt einer geschrieben in den Kommentaren, dass die 12-Stunden-Dienste noch aus Zeiten kämen oder 24, wo man einfach nichts gefahren ist. Ganz früher, haben wir schon darüber gesprochen, wo es keine Handys, Smartphones gab. Ob das überhaupt noch so aktuell ist. Also ich finde durchaus 4-8-Stunden-Dienste die Woche und das war's, fände ich für so einen harten, fordernden Job wie den Rettungsdienst, den man ja auch, wie gesagt, 30, 40 Jahre machen soll und wo man nicht dann irgendwie einen Personalengpass haben möchte, durchaus gerechtfertigt. Ansonsten hast du halt das, was du jetzt hast. Die Jungen kommen, machen das ein paar Jährchen und sind wieder weg.
Was ich auch immer schade finde, ich wollte gar nicht jetzt in die Notaufnahme vorgreifen, aber da kann man kurz mal rangehen, wenn ich beispielsweise jetzt einen Patienten, wir nehmen mal Corona einfach ganz einfach, ne? Da gibt's ja immer wieder entweder die neuen Varianten oder eben auch andere Symptomatiken, die herausgefunden werden. Und ich muss sagen, würde ich mich nicht irgendwo informieren auf Fachseiten und so weiter, wüsste ich größtenteils nicht durch den Rettungsdienst, welche Symptome jetzt wie sind. Und die Leute haben Fragen an uns, die sie beantwortet haben wollen von uns, die wir aber auch beantwortet haben wollen, weil wir wissen möchten, muss ich den jetzt mit ins Krankenhaus nehmen? Und dann fahre ich die ins Krankenhaus, in die Notaufnahme und bekomme von der ersten Pflegerin oder Pfleger gleich mal so eine Aufklärungsstunde, wie das denn zu laufen hat, weil die wissen Bescheid. Die bekommen nämlich ihre Fachblätter und jedes Mal, wenn es schon was Neues gibt und in den Nachrichten was drin war, haben die schon ihre Aufklärung und wissen ganz genau Bescheid. Das ist schade. Ich würde da an Informationen bezüglich Erkrankungen oder sowas immer gerne auch mal ein bisschen up-to-date bleiben und habe so das Gefühl, dass wir da immer nur in unseren Büchern stecken, die nun mal ja in ihrer Zeit sind und nicht aktuell bleiben. Also das würde ich mir wünschen auch.
Gehen wir jetzt davon aus, dass der Rettungsdienst so umgesetzt würde, wie wir ihn sagen, dann würden wir mit sowas gar nicht mehr Kontakt haben tatsächlich, sondern das würde ja alles dann schon der Abfragebaum erledigen. Ansonsten, genau, da könnte man darüber sprechen, dann tatsächlich, ob man so ein Endgerät hat. Es ist ja nun mal so, irgendwie ist es im Rettungsdienst ja verpönt, zusätzliche Hilfsmittel zu nutzen oder generell Hilfsmittel zu nutzen. Du musst immer alles auswendig können. Du musst alle Nebenwirkungen von allen Medikamenten immer auswendig können. Wenn du es nicht kannst, dann bist du schlecht. Obwohl die Piloten ja nichts anderes machen, als den ganzen Tag nur Checklisten durchzugehen. Und dass man quasi auch so ein Pad hat, wo man für solche nicht akuten Fälle, im Akutfall kriegst du das natürlich jetzt nicht hin, so eine Checkliste einfach mal abarbeitet und dann eben neuer Algorithmus vielleicht da ist, neuer Algorithmus, Umgang mit, keine Ahnung, Covid irgendwas und dass du dann den Patienten einfach nur abfragst, okay, haben sie dies, haben sie dies, haben sie dies und am Ende sagt der Algorithmus, okay, Wahrscheinlichkeit für ist so und so oder besser nicht ins Krankenhaus fahren, dass du auch die Messwerte eingibst, die du jetzt schon erhoben hast.
Als Entscheidungshilfe, ne?
Genau. Und dass du dann automatisch, jetzt könnte man überlegen, ob man es über Ivena macht, auch ein Krankenhaus vermittelt bekommst oder ob man eben so eine zentrale landesweite Stelle dann wieder hat, die nichts macht, außer diese Betten zu verwalten, mit dem du dann telefonierst, der dir sagt, ja, ich organisiere dein Bett. Das haben wir zum Beispiel tatsächlich in Köln. Das nennt sich, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Wir haben tatsächlich Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer die Krankenhäuser abzutelefonieren und da die Kapazitäten zu erfragen, um dann die Patienten bestmöglich zu organisieren, die Patientenströme. Und was ich tatsächlich ganz kurz noch sagen wollte, auch für den Rettungssanitäter, ich dachte mir, eigentlich müsste das im Optimalfall ist der Rettungssanitäter ja der Co-Pilot. Das heißt, Pilot im Sinne von er fährt, aber der Co-Pilot im Sinne von der Kompetenz. Eigentlich müsste der Rettungssanitäter ja mindestens, wenn nicht sogar besser, auf die Algorithmen geschult sein als der Notfallsanitäter, damit der Rettungssanitäter quasi, während er eine einfache Aufgabe macht, wie zum Beispiel reanimieren, dem Notsan den ganze Zeit seinen Algorithmus vorgeben kann. Da so, und jetzt müsstest du das machen, und jetzt müsstest du das machen, und jetzt müsstest du das machen. Dass es wirklich perfekt läuft. Wie ein
Flugzeug, ne?
Genau. Dass man sich brieft, wenn man in den RTW einsteigt. Man steigt ein, fährt los und dann sagt da einer, geht das Einsatzprotokoll durch. Okay, wir erwarten einen internistischen Notfall, Straße sowieso, vermutlich rechte Seite. Wenn das überraschenderweise eine Reha machen sein sollte, dann machen wir das so. Ich würde sagen, ich würde direkt den Notarzt nachbestellen und du fängst schon mal an zu drücken. Oder wir haben hier, keine Ahnung, Fieberkrampf gemeldet. Sollte das jetzt eine Reha werden, dann machen wir das so und so. Notarzt kommt ja auf jeden Fall. Der Notarzt kommt übrigens von der Wache. Dass man sich einmal brieft und auch wieder debrieft. So stelle ich mir quasi auch eine optimale Anfahrt vor eigentlich, auch wenn ich es noch nie erlebt habe und dich alle komisch angucken würden, wenn ich mich jetzt reinsetze und sage, so Christian, also wir sind unterwegs zu einem gemeldeten Sturz in der sowieso Straße, Hausnummer sowieso. Ziel erwarten wir auf der rechten Seite im dritten Obergeschoss. Wir klingeln auf den Namen sowieso. Ich würde vorschlagen, du nimmst den Rucksack mit, ich das C3. Aber so kriegst du halt Handlungssicherheit, ne? Und wenn du dich einmal gebrieft hast, läuft's dann auch. Das bedeutet, dass
der diese Algorithmen nicht mehr wissen sollte, ne? Also, das ist klar.
Nee, du wendest sie ja dauerhaft an.
Genau. Bevor wir weiter an diesem Thema stecken bleiben. Telenotarzt, Vernetzung, Rettungswagen mit den Kliniken. Auch das heutzutage gar nicht mehr so der Umstandard. Telenotarzt ist ein großes Thema. Wird auch mittlerweile immer mehr umgesetzt in den RTWs. Und auch ich unterhalte mich super gerne über dieses Thema und mit den Kollegen, die damit Erfahrung haben und die auch wirklich erzählen, wie gut oder schlecht sie es finden, je nachdem, was sie haben. Und warum nicht? Warum nicht einen Notarzt anrufen? Einen Telenotarzt, der da schnell mal drüber gucken kann, wenn ein physischer Notarzt jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Ja. Die digitalisierte Struktur, die gibt es, die haben wir. Es scheitert manchmal nur am Netz. Ne? Das ist so das eine, wenn du kein Netz hast, hast du ein Problem. Ja, ist aber ein großes deutsches Problem, die Vernetzung überhaupt mit LTE, 5G und wie sie alle heißen. Da muss man auf jeden Fall dran arbeiten. Und wo du schon sagtest, diese Bettenabfrage telefonisch. Also jedes Bett heutzutage oder ich glaube, jedes Bett hat so einen Computer mittlerweile dran, wo die ihre Patientenakten eingeben oder zumindest wo eingegeben wird, welches Bett besetzt ist. Warum das nicht digital machen? Warum darüber nicht eine Bettenabfrage? Wenn ein RTW kommt und sich für eine Klinik entschieden wurde, warum ploppt da nicht schon was in der Klinik auf? Mensch, da kommt jetzt ein Patient, internistischer Notfall, das sind dies, sind die Symptome fertig. Und dann können die sich schon mal darauf vorbereiten. Da kommst du immer an, machst noch eine Übergabe und die fallen aus heiterem Himmel, wenn sie sagen, wie LAE. Ja, das wäre, glaube ich, noch so ein Ding, das könnte man machen. Natürlich können wir immer anrufen. Aber für jeden Notfall
ist so das manchmal gar nicht so schlimm. Dass du so einen Anfahrtsmonitor hast quasi, den du dann, also in Aachen haben die das ja alle komplett. Da siehst du dann diesen riesigen Bildschirme, wo dann steht 7 RTW 1 Arrival, so nach dem Motto, oder eingetroffen.
Ich glaube, ich muss in Aachen mal fahren. Du.
Ja, die ganze Liste, auch KTWs, alles, was gerade auf dem Anflug ist auf dein Krankenhaus, bekommst du da angezeigt, wie am Flughafen. Und Telenotarzt, ja, finde ich prinzipiell auch gut, solange wir eben noch diese Problematik haben mit oder mit Hinsicht auf BTMs und so, dass das oder so nur ärztliche Kompetenzen, klassische, wobei mein Traum ja tatsächlich auch wäre, dass man Notarztstandorte abbaut und solche Medical Intervention Cars immer mehr fördert, die eben im Land durch Hubschrauber bewerkstelligt werden, wo dann eben wirklich nur für den für, keine Ahnung, Traumarea oder so, für solche Geschichten diese Dinger rausfahren. Und ansonsten bekommst du ja auch eine standardmäßige internistische Reanimation mit 2 RTWs und einem Löschfahrzeug locker über die Bühne. Oder sogar dann mit einem BLS-KTW und einem ALS-Ambulance. Genau, das perspektivisch. Aber ich gebe dir recht, prinzipiell scheint ja auch der Bedarf zu sein, dass man 24/7 einen Arzt erreicht. Es gibt Krankenkassen, die haben das jetzt schon, dass du zum Beispiel die AOK, kannst du Clarimedis heißen die, da kannst du einen Arzt anrufen, einfach wenn du bei der AOK versichert bist abends. Der sagt dir dann was über Wechselwirkungen mit Medikamenten oder was weiß ich. Ob das jetzt der Telenotarzt macht, keine Ahnung. Aber auch das könnte man ja dann so eine zentrale Annahmestelle verlagern. Dass man sagt, okay, wissen Sie, wow, es geht Ihnen also nur darum zu wissen, ob so und so. Wissen Sie was, ich stelle Ihnen jetzt mal kurz zu einem Arzt durch. Und dann sitzt der halt 3 Stühle daneben und redet dann kurz. Keine Ahnung.
Gesundheitskarten, wir reden schon mal davon. Wir haben ja am Anfang des Jahres über Patientenakten und so weiter geredet. Ja, also allgemein Informationen über den Patienten, wenn wir da ankommen. Ne? Wir haben ja verschiedene Sachen, wir hatten den Notfallpass, aber wir haben auch diese Gesundheitskarte, die eigentlich mittlerweile jeder mit hat und die auch einen Chip drauf hat, der viel mehr speichern kann, als er jetzt eigentlich ausgibt. Ne? Da stehen ja meistens nur die Versicherungsdaten drauf, wie Name, Anschrift und eben die Versicherungsnummern. Und man ist jetzt so mittlerweile dabei, es gibt schon mittlerweile Werbung, wie lassen Sie sich auf die Karte Ihren Medikamentenplan spielen, nur dass auch der Rettungswagen dann drauf zugreifen kann, das wäre eben noch gut. Ja, natürlich in Deutschland alles mit Datenschutz und um Gottes Willen, das muss alles freigegeben werden, aber eigentlich wäre das so eine Sache, warum nicht, Leute? Ja, dass das standardmäßig ist, dass Medikamentenpläne draufstehen, vielleicht noch Erkrankungen, Allergien, Blutgruppe, was auch immer.
Überleg gerade, man könnte das ja irgendwie so machen, dass man diese Karte schützt mit einem PIN-Code. Dass der Patient dir das musst, steckst da ein, sagt, wie ist ihr Code? Und dann sagt er dir das und dann tippst ein, siehst du, wenn er aber Reanimations, wenn er nicht ansprechbar ist, dass du dann einmal auf Notfall klickst oder Notfallumgehung. Genau, dass es dann aber erfasst ist und du im Prinzip nachher noch, also dass du jetzt nicht einfach von jedem, wenn du einfach die Karte abziehst und das anklickst, dass dann auf jeden Fall eine Benachrichtigung darüber kommt und die Krankenkasse im Nachgang sagt, wir haben hier eine IP-Adresse von einem Gerät erfasst, das hat auf ihre Daten zugegriffen, keine Ahnung was, war das so bestimmt oder war das so richtig oder irgendwie sowas, also so macht das ja id-nur.com mit ihren Armbändern und den QR-Codes. Sobald du den scannst, wird deine IP-Adresse ja auch gespeichert und du bekommst darüber eine Mail. Irgendwie so, ob man es dann mit einem QR-Code macht, die Karte, oder mit einem Chip, keine Ahnung, müsste man dann gucken, wie man das am besten löst.
Und da müssen wir auch mal realistisch sein. Also da kommen da wieder einige an und sagen, wenn du kein Netz hast, dann kommt da wieder jemand. Also wir bauen das Netz aus und wir sind da mittlerweile so weit, dass es eine Bundesnetz-App gibt, die die Provider ja auch unter Druck setzt und sagt, Leute, ihr müsst hier liefern. Ja, da gibt es auch die Funkloch-App und so weiter. Also das ist alles mittlerweile so gut im Wandel. Es wird verhandelt mit den Providern, dass sie all ihre Netze gegenseitig zur Verfügung stellen müssen, damit wir ein besseres Netz haben. Und diese Löcher, die werden mittlerweile großenteils gestopft. Also wir müssen jetzt nicht mehr sagen, dass wir da komplett unerreichbar sind, aber sowas ist heutzutage alles schon sehr weit möglich und mittlerweile an jedem Ort und Stelle. Ne, dann gibt es auch noch Mikrozellen, wie zum Beispiel in Einkaufszentren, die kann man sich da einsetzen lassen an einer Stelle. Es reicht meistens eine Antenne, dann ist das ganze Kaufhaus auch wunderbar mit LTE und 5G versorgt. Ne? Also Mikrozellen heißt das ganze Ding.
Und man muss halt auch mal sagen, wie es ist, wenn man dann doch irgendwo im tiefsten Moloch stürzt, aber es dann trotz keinem Netz noch geschafft hat, einen Notruf abzusetzen, überraschenderweise. Und dann kommt der RTW und kann dann nicht auf deine Gesundheitsdaten direkt zugreifen. Dann muss man sagen, okay, hat halt früher auch ohne geklappt, dann ist das jetzt in diesem einen Fall so, ne? Also man kann sich auch nicht immer auf dieses eine Funkloch berufen. Und deshalb machen wir das jetzt alles nicht. Also man muss ja irgendwo mal zeigen, dass es geht, um dann vielleicht auch rückwirkend anzutreiben, das überall zu ermöglichen. Aber dann immer alles abzuwiegeln mit geht nicht, machen wir nicht, nicht umsetzbar, flächendeckend, ist halt auch irgendwie doof.
Warum machen wir so eine Folge? Warum reden wir überhaupt über solche Wunschvorstellungen? So, natürlich einerseits, um einen Ausblick zu geben, was kann kommen, wie entwickelt sich der Rettungsdienst? Auch vielleicht mal die Entscheidungsträger da oben, die uns vielleicht mal zuhören. Vielleicht hören sie es ja, was wir hier erzählen. Denen auch mal so einen kleinen Hint zu geben. Wo kann es denn hingehen? Weil nicht nur ihr oben beschäftigt euch mit dem, was im Rettungsdienst so passiert, sondern auch wir, die auf dem Rettungswagen direkt drauf sitzen und die sich unterhalten mit den Kolleginnen und Kollegen. Und um dort die humane Ressource Mensch einfach mehr zu schonen, mehr zu entlasten. Ja. Und man muss ja eben auch sagen, dass man im Rettungsdienst viel arbeitet, viel einspringt, auch für die Kollegen trotz Vollzeitstelle, den Leuten vielleicht auch wieder ein kleines Privatleben zurückzugeben. Gerade jetzt in der Zeit. Wir arbeiten genauso viel mehr im Rettungsdienst, um das einfach mal voranzutreiben. Das kann man durch Technologie. Das muss man aber auch durch Geldmittel. Und dass Geldmittel da sind, das sehen wir überall. In Krisenzeiten, aber auch im ganz normalen Ausbau von, du hast es ja vorhin gesagt, Luis, bei Autobahnen und so weiter. Warum werden solche Geldmittel nicht ein wenig umverlagert in das Gesundheitssystem, sowohl in die Kliniken, aber eben auch in den Rettungsdienst?
Ja, was da, ich immer schwierig finde, einige sagen, ja, wir haben so viele Rüstungsausgaben, das könnte man ja auch einfach sagen, gut, aber keine Ahnung, wer jetzt mal vielleicht bei der Bundeswehr mal geguckt hat, was da so noch rumsteht, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen muss, wir lassen es einfach unsere Armee veralten, wir haben ja auch NATO-Aufgaben zu erfüllen, so ist es ja nicht, deshalb so einfach ist das jetzt nicht, aber ich glaube schon, wenn man irgendwie in so eine Maut mehrere Milliarden setzen kann, dann also irgendwie kann man das sicherlich querfinanzieren. Man muss eben nur die Rahmenbedingungen schaffen und es einfach mal anpacken und nicht immer sagen, geht nicht, machen wir nicht, wollen wir nicht und
Genau. Wenn wir das bedenken und vielleicht mit dieser, nicht Utopie, möchte ich es gar nicht nennen, sondern mit diesem Ziel an diese Sache rangehen, dann kriegen wir das bestimmt hin, dass auch im Rettungsdienst und in den Krankenhäusern da ein super Standard hergestellt werden kann und wir als Deutschland wieder mal Vorreiter für sowas mit ein sein können, beziehungsweise mitreiten auf der Welle, denn es gibt Länder, da kann man schon sagen, die machen das ganz gut. Ja, und warum Deutschland nicht als ein sehr modernes Land?
Das kriegen wir bestimmt hin. Weil Deutschland, also gerade was Thema Rettungsdienst, ja noch in so alten Strukturen feststeckt, so die freiwillige Feuerwehrlöschzug irgendwo ist aber schon immer dahin gefahren, also fährt die auch die nächsten 100 Jahre dahin. Und das ist halt Deutschland, ne? Da wird halt wenig auf Effizienz geschaut. Die nordischen Länder sind da ja auch Vorreiter, was sowas anbelangt. Was mir übrigens gerade eingefallen ist auch, es wurde ja auch mal eine lange Zeit immer von der Altenpflege gesprochen und der hohen Belastung und von der hohen Belastung im Krankenhaus und diese Quelle dazwischen. Die wurde auch wieder völlig vernachlässigt, nämlich der Rettungsdienst, der irgendwie dazwischen ist. Dann wird von der Polizei geredet, weil man die Bilder sieht, wie Beamte dann beworfen werden und so weiter und so fort. Aber der Rettungsdienst ist ja wieder völlig raus aus der ganzen Nummer. Das ist echt, echt schade. Ja.
Umso schöner finden wir es, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns Aufmerksamkeit geht und das auch vor allen Dingen raustragt in die Welt. Also tragt es raus, liebe Kollegen, und traut euch, auch mal den Mund aufzumachen, auch mal zu erzählen und auch eure Vorstellungen, auch meinetwegen dem Arbeitgeber mal vorzutragen, denn Fragen kostet nichts und Ideen sollten niemals irgendwie bestraft werden oder unterdrückt werden, sondern als gutes Feedback aufgenommen werden. Ob es umgesetzt wird oder nicht, soll dann eben aber nicht, soll euch nicht runterbringen, sondern es ist gut, wenn ihr das einfach irgendwo mal beim Arbeitgeber anbringt und sagt, Mensch Chef, gucken Sie doch mal, ist das möglich oder nicht? Und er wird sich Gedanken machen drüber. Er wird das nicht immer einfach abwiegeln. Glaubt uns.
Ja. Oder ihr schickt diese Folge einfach unserem Bundesgesundheitsminister und wenn er dann irgendwie so 100 Nachrichten in seiner Inbox hat, wird er sich dann vielleicht schon mal wundern, warum. Und wenn er bisher gehört hat, wird er wissen, warum. Aber ja, dann...
Da würden wir uns freuen, wenn der Herr Lauterbach da mal sagt, Jungs, ich habe euch zugehört.
Ich komme in den Podcast rein. Reden.
Wir kommen nach Berlin, ist kein Problem, Herr Lauterbach.
Kein Ding.
Wir sind da.
Yes. Gut. In diesem Sinne...
Es war schön, mit dir mal in der Fantasie zu schwelgen.
Ja, genau.
Vor allen Dingen auch mal zu gucken, so ein bisschen Wolken zu bauen. Mal schauen, ob wir bald in den Himmel fliegen und uns die Wolken mal vom Sichten angucken. Vielleicht sogar
ich
mal
befürchte eher nicht, aber mal schauen, ja.
Ah, gut. Der Pessimist. Ich hoffe immer.
Luis, in diesem Sinne.
Wie ist es eigentlich zu Weihnachten? Haben wir gar nicht drüber geredet. Ganz kurz noch dazu. Nächste Woche ist Weihnachten, 26. Ja, Weihnachtsfeiertage. Werden wir auch was rausbringen? Oder
ja, müssen wir.
Natürlich. Ne? Also ihr dürft uns auch hören. Mal gucken. Ich bin auf die Statistik gespannt, ob man uns zu Weihnachten wirklich hört oder erst einen Tag später.
Ich bin auch gespannt tatsächlich. Aber ich habe Dienst. Ich habe 24. Nachtdienst, 26. Nachtdienst. Genau.
Warum sollten wir da nicht einen Podcast rausbringen? Das werden wir tun. Also bleibt dran, teilt das Ganze über Instagram und so weiter. Ruft uns an 0381 873 98112. Ist unser Anrufbeantworter. Quatscht uns drauf. Vielleicht habt ihr noch so ein, zwei Ideen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz bestimmt schöne Feiertage, frohe Weihnachten. Ja.
Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche erst in der nächsten Folge.
Ostern, ja,
genau. Happy New Year 2023. Ja, gut. Dann bis dann. Ciao, ciao.
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.